Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Tom Westerholt hier, hallo zum Ab 21 Podcast. Mein zweites Mal, wenn wir es nochmal versuchen, indem wir eben nicht über das berühmtere erste Mal sprechen, sondern über das viel zu oft zu klein geredete zweite Mal. Mindestens genauso spannend. Schon mal zweimal denselben Fehler gemacht? Zweimal dasselbe Schicksal erlebt? Wie Helmut, der zweimal mit einer Games-Firma pleite gegangen ist. Oder schon mal einem ehemals geliebten Menschen eine zweite Chance gegeben? Sprechen wir drüber mit unserem Paartherapie-Experten Erik Hegmann. Oder wie ist es mit dem Heimatdorf? Nach der Schule so genervt, dass man dann nur noch weg wollte und Jahre später lebt man dort plötzlich doch wieder und das auch noch sehr glücklich. Das ist nämlich Mirjams zweites Mal. Hallo Mirjam.
Hallo.
Du bist in diesem Seelbach aufgewachsen. Für die drei Hörer, die es nicht kennen, nimm die kurz mit dorthin. Wie müssen wir uns das da vorstellen?
Es ist ein kleiner Ort in Hessen, etwa 1100 Einwohner. Ländlich gelegen im Mittelgebirge. Ja, von der Bevölkerungsstruktur, wie das auf Dörfern so üblich ist, sehr gemischt. Hier gibt es alles. Viel Wald, also es ist ein sehr waldiges Gebiet.
Okay, also nach dem Aufwachsen dort, wie war es bei dir? Hattest du es auch erstmal so eilig, von da wegzukommen, wie ich aus meinem Heimatdorf damals?
Ja, auf jeden Fall. Also als Jugendliche, ich bin ja hier als Kind und Jugendliche groß geworden. Als Kind fand ich das noch ganz fantastisch. Mhm. Als Jugendliche habe ich den kleinen Ort als eher beengt und wenig interessant empfunden.
Ja, wenig Möglichkeiten auch, ne? Daran kann ich mich gut erinnern.
Ja, wenig Möglichkeiten. Also ich meine, klar, als Jugendliche, was möchte man da machen? Man möchte in erster Linie abends um die Häuser ziehen, möchte was erleben, möchte fremde Sachen sehen und das ist auf dem Land natürlich eher schwierig. Und da man auch hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht irgendwo hinkommt, besonders abends, war das als Jugendliche natürlich überhaupt nicht interessant für mich, hier zu leben. Und ich bin nach dem Abi dann auch so schnell wie möglich weg und bin direkt weggezogen.
Ja, kann ich sehr gut nachfühlen. Bei mir war das Dorf in Ostwestfalen, aus dem ich komme, was ich so mit am nervigsten fand, so als dann gerade mal Erwachsener, dass wirklich jeder jeden kannte und es auch so überhaupt keine Möglichkeit gab, sich mal in irgendeine Richtung auszuprobieren, weil, weißt du, alles im Dorf immer sofort so die Runde gemacht hat. Mhm. Gab es bei dir was ganz Spezielles, an das du dich erinnerst, was dich damals vielleicht am meisten genervt hat?
Ja, klar. Also so dieses unter Beobachtung stehen kann ich schon nachvollziehen. Wie gesagt, sehr ländlich, ne? Und so zum jährlichen Gang dann an Weihnachten in der Kirche im Ort. Ich war, glaube ich, 13 oder 14, hatte ich so eine Plastikhose, grüne quietschgrüne Plastikhose. Kurz später hatte ich mir die Haare dann von langen blonden Haaren kurz abgeschnitten und grün gefärbt. Das hat natürlich für Gesprächsstoff im Dorf gesorgt.
Gut, die Haare mussten ja zur Hose passen.
Ja, eben drum. Ne? Ja. Also täglich wechselnde Hose, täglich wechselnde Haarfarbe. Ja. Das hat mich natürlich schon genervt, dass man da so im Fokus der Öffentlichkeit, kann man nicht sagen, bei ein bisschen mehr als 1000 Leuten, aber doch so ein bisschen im Fokus stand, klar. Also heute als Erwachsene empfinde ich das gar nicht mehr so, aber als Jugendliche hat man natürlich auch immer das Gefühl, dass alle einen beobachten und alle einen angucken.
Das ist genau die Frage nämlich gewesen, die ich dir im Anschluss stellen wollte, bevor wir gleich zu dem Grund kommen, warum du zurückgegangen bist nach Seelbach. Warum ist das heute nicht mehr so schlimm wie damals? Was hat sich da verändert? Die Haarfarbe?
Ich bin wieder blond. Falle also weniger auf hier in unserem kleinen Dörfchen. Ich glaube, dass wenn man dann irgendwann im Studium sich ausprobiert hat und hat verschiedene Sachen kennengelernt, dann hat man eine gewisse Distanz, um über diese Dinge, die einen geärgert haben als Jugendliche, hinwegzusehen und zu sagen, klar, also als Jugendlicher hier auf einem Dorf groß zu werden, ist mit Sicherheit nicht Bombe und nicht besonders spannend. Aber man sieht auch die Nachteile des anderen Lebens. Also die Stadt, in der Stadt zu leben, was für mich als Jugendliche immer das Nonplusultra waren, ist toll. Aber auch das hat Nachteile. Und ich glaube, dass man dann so ein bisschen differenzierter als Erwachsener das beurteilt und sagt, okay, also beide Seiten haben was für sich. Sowohl das Landleben hat Vor- und Nachteile, das Leben in der Stadt aber auch.
Ich meine, klar, und Lebensumstände ändern sich natürlich auch, Lebenssituationen ändern sich, ganz klar. Nichtsdestotrotz war es ja bei dir, und damit dann wirklich mal zu den Gründen oder vielleicht dem Hauptgrund, es war nicht Seelbach selbst ausschließlich, das dich zurückgezogen hat.
Nee, also tatsächlich war es nicht der Ort. Also ich weiß auch nicht, ob ich wieder in diesen Ort zurückgekommen wäre, wenn es nicht familiäre Gründe gegeben hätte. Also mein Papa ist sehr krank geworden. Der hat im Jahr 2011 die Diagnose bekommen, dass er Krebs hat. Das ist natürlich kein schöner Grund, zurückzukommen. Aber das war der Grund, wo wir nicht lange gezögert haben und gesagt haben, die Aussichten für ihn sind nicht sehr gut. Das ist ein Punkt, wo wir einfach bei der Familie sein wollen. Und ihm geht's verhältnismäßig gut, trotz der Krankheit. Aber das war der Auslöser. Und ich hatte auch am Anfang, ich würde sagen, so vielleicht im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren, musste ich mich auch schon auch wieder einfinden in diese dörfliche Struktur. Und irgendwann fand ich es total gut.
Ja, aber du musstest vielleicht auch einfach erstmal in die Lebenssituation kommen und musstest dich dahin entwickelt haben, um das annehmen zu können, ne? Dieses ländliche, dörfliche Leben, weil du ja auch nicht mehr dieselbe Person warst wie die, die damals schnell dort weg wollte.
Na klar, na klar. Also irgendwann habe ich sehr genossen und auch heute, ich bin mega glücklich hier. Aber ja, das brauchte seine Zeit.
Du hast eben gesagt, du musstest dich auch wieder ein bisschen einleben, so in dieses dörfliche Geschehen um dich herum. Gab es auch das ein oder andere, will nicht sagen unbedingt unangenehme, aber vielleicht doch strange Déjà-vu-Erlebnis? Also Begegnungen mit vielleicht nicht den sympathischsten Nachbarn von damals, die man ewig nicht gesehen hatte und dann so feststellt, Gott, irgendwie Heinz und Helge haben sich auch nicht verändert, irgendwie sowas?
Ja, tatsächlich bin ich jetzt Lehrerin an meiner alten Schule,
okay,
wo ich selbst Abi gemacht habe.
Das ist Déjà-vu. Da,
das ist ein krasses Déjà-vu. Also der erste Tag, als ich dann dort nicht mehr als Schülerin, sondern als Lehrerin hingegangen bin, das war schon sehr seltsam. Was?
Hast du Kollegen, die damals deine Lehrer waren? Gibt's das noch?
Ja, nicht mehr, aber tatsächlich, als ich angefangen habe an meiner Schule, waren ein paar Kollegen, die ich als Schülerin noch kannte, waren dann plötzlich Kollegen und das war schon am Anfang etwas verstörend. Aha. Vor allem, weil man sie ja dann auch ganz anders kennengelernt hat und hat sie dann auch nochmal anders beurteilt und hat gedacht, naja gut, so verkehrt ist er oder sie dann ja doch nicht, wenn man sich mal aus diesem Abhängigkeitsverhältnis befreit hat, in dem man ja vorher war. Ja, das war am Anfang seltsam und das blieb auch seltsam, so ein, zwei Jahre, dann waren irgendwann nicht mehr so viele da, die ich damals noch als Schülerin hatte. Mittlerweile fühlt sich das gar nicht mehr an wie meine Schule, in der ich selbst Schülerin war, weil ich jetzt einfach schon so lange dort auch Lehrerin bin. Aber am Anfang war es, ja, verstörend.
Du hast, Miriam, deinem Ort Seelbach eine zweite Chance gegeben. Du bist zurückgekehrt in das Dorf, in dem du groß geworden bist, nachdem du einige Zeit dort weg warst. Und wie es aussieht, in einer Lebenssituation, in der du es tatsächlich heute auch genießen kannst. Vielleicht, damit wir alle so ein bisschen was mitnehmen können aus dieser Erfahrung, was würdest du vielleicht so als Kernvoraussetzungen formulieren? Was sollte schon da sein, damit genau das funktioniert, wie es bei dir geklappt hat, in sein Dorf, in seinen Heimatort wirklich glücklich zurückkehren zu können?
Ich glaube, ganz wichtig ist die innere Einstellung. Also so dieses Mindset. Möchte ich, dass es klappt oder möchte ich nicht, dass es klappt? Also wie gesagt, ich brauchte da ja auch einen Moment, um mich dann darauf einzulassen. Und als ich mich dann darauf eingelassen hatte, war ich plötzlich bereit, all die schönen Dinge zu sehen, also die ich früher als Jugendliche als uninteressant wahrgenommen habe. Also wie gesagt, wir sind umringt von Wäldern, tolle Wanderwege, ich jogge mittlerweile regelmäßig und genieße das sehr. Und der Trick war wirklich, sich darauf einzulassen und zu sehen, wow, es ist ja wunderschön. Und wenn ich sonst mit dem Rucksack nach Asien oder sonst wohin gereist bin und gedacht habe, boah, wie schön ist das hier, mit diesen Augen habe ich meine Heimat oder auch mein Heimatdorf nie betrachtet. Und wenn man sich mal vorstellt, okay, was würde denn einen Touristen hier interessieren, dann stellt man fest, boah krass, also hier ist es richtig hübsch.
Miriam hat's gemacht, ist zurück in das 1000-Seelen-Örtchen, aus dem sie damals gekommen ist, nach einiger Zeit zurückgekehrt und heute dort sehr glücklich. Schön, dass es geklappt hat, Miriam, schön, dass du dich da wohlfühlst, schön, dass dieses zweite Mal erfolgreich war und vielen Dank für das Gespräch bei uns in ab21.
Deutschlandfunk Nova.
Die zweiten Male sind heute in der ab21 unser Thema. Zum einen die, die uns passieren und zum anderen aber auch die, auf die wir uns aktiv selbst einlassen. Zu denen gehört dann auch das zweite Mal Zusammensein mit derselben Person. Ein zweites Mal mit der oder dem Ex versuchen. Das kommt ja vor, sowas, ne? Wir wissen, Beziehung ist auch ganz viel Alltag und im Alltag, da ergeben sich dann auch viele Streitpunkte. Von der falsch zugedrückten Zahnpastatube bis zu, wer bringt immer den Müll raus und wer nie. So, und haben wir das mal geklärt miteinander, dann können wir doch eigentlich miteinander auf in die zweite Runde. Oder doch nicht? Für genau solche Fragen haben wir Paartherapeut Erik Hegmann. Und der wiederum hat eine ganz klare Meinung. Er sagt nämlich, nur Gulasch schmeckt aufgewärmt gut. Hallo Erik.
Hallo.
So, nimm uns bitte mal mit in deine ganz persönliche Gulasch-Romantik. Warum schmeckt Liebe aufgewärmt für dich eben nicht?
Also was ich sehr schön fand, waren die Beispiele mit dem Müll runtertragen und der Zahnpastatube. Das ist so diese Vorstellung, dass wenn man auf der Sachebene Konflikte löst, dass es dann damit vorbei ist. Mhm. Und dem ist ja nicht so, weil es geht ja nie um den Müll, es geht ja auch nie um die Zahnpastatube, es geht um die Emotionen darunter. Also was macht das mit mir, dass ich hinterherräumen muss? Was macht das mit mir, dass ich für den Müll zuständig bin, obwohl ich andere Dinge tue?
Warum macht mich das überhaupt sauer? In erster Linie, ne?
Genau, also ich fühle mich respektlos behandelt, ich fühle mich übervorteilt, all diese Dinge und über diese Gefühle, über die muss man sich einig werden und austauschen und dann verhandeln. Dann geht es auch mit den Sachthemen ganz einfach. Und wenn ich nur an der Oberfläche bleibe, dann werde ich natürlich im Prinzip die gleichen Trennungsgründe, die ich damals hatte, nur in anderem Gewand, auch wieder als neue Trennungsgründe haben.
Ich hau dir jetzt mal alles um die Ohren, was mir so an Back to the Ex-Motiven einfällt.
Alles her damit.
Und fange an mit, er oder sie kann sich doch geändert haben.
Das ist theoretisch möglich, würde ich allerdings dann wenigstens ein paar Jahre damit warten, damit dieser Veränderungsprozess auch wirklich Bestand haben kann. Hm. Da gibt es viele Statistiken, die sagen, Paare, die ein Liebescomeback versucht haben, bei denen es wirklich geklappt hat, die haben meist, sagen die, sie haben sich in ihren Partner wirklich neu verliebt und das geschah meistens zwischen 2 und 5 Jahre nach der Trennung. Ja. Das heißt also, diese Euphorie, wir wollen es nochmal miteinander versuchen nach der Trennung, dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Ne? Also man soll nicht zu früh aufgeben, man soll schon sich um eine Beziehung bemühen. Aber wenn Schluss ist, dann muss man eben auch klar sagen, okay, es ist Schluss, es gab Gründe dafür, die ändern sich nicht in 4 Wochen.
Wie wichtig ist denn an dem Punkt, was das für Gründe waren? Hat das überhaupt irgendeinen Ausschlag für dich oder ist das erstmal völlig egal?
Die Gründe sind ja normalerweise emotionale Themen, das heißt also ein Vertrauensmissbrauch, ein großer oder vielleicht auch bei einer langfristigen Beziehung, man hat sich auseinandergelebt. Das sind alles Dinge, die lassen sich nicht so einfach klären. Also ein Vertrauensbruch ist da, nach einer Affäre beispielsweise, die über ein Jahr dauerte, da erlebe ich das häufig, der Partner möchte gerne verzeihen. Der andere würde auch alles dafür tun, dass ihm verziehen wird. Es geht aber nicht, weil einfach dieses Gefühl, ich wurde ein Jahr belogen, ich habe das selber nicht mitbekommen, dass ich belogen wurde. Was stimmt eigentlich mit mir nicht, dass ich das nicht verstanden habe, dass ich das nicht gesehen habe? Das sind Brüche, die lassen sich nicht so leicht kitten.
Was ist mit der Situation, das werden auch viele kennen, wenn so ein bisschen Zeit dann vergangen ist, ne, und dann man anfängt, sich mehr und mehr an die schönen Dinge zu erinnern und sich dieses Gefühl einstellt von, naja, aber das meiste, was wir miteinander hatten, das war ja schon schön. Wie trügerisch ist das?
Es gibt in jedem Liebeskummer eine Phase, die nenne ich gerne die Ex-Zurück-Phase. Und das ist die Phase, in der man versucht, das Positive zu sehen. In der man versucht, sich an die schönen Sachen zu erinnern und sich auch ein bisschen Mut machen will. Denn man würde sich ja ansonsten auch eingestehen, dass man ganz viel Zeit und Mühe und Lebenszeit investiert hat in etwas, das nicht funktioniert hat. Das heißt, ich schütze mich mit dieser Ex-Zurück-Phase einfach auch vor dem Gefühl, ich bin gescheitert. Das will ja niemand spüren. Und man muss sagen, je früher ich über diese Phase hinwegkomme, umso schneller gerate ich in die nächste Phase des Liebeskummers, nämlich in die, wo ich anfange, aus meinem Schmerz vielleicht was Kreatives zu machen und was Besseres zu machen und mich zu öffnen für eine neue Beziehung, die deutlich mehr Chancen hat, dass sie glücklich wird, als die alte nochmal aufzuwärmen.
Dann lass uns doch aber an der Stelle mal emotional sinnvoll anpacken und sagen, was sind denn die Voraussetzungen, die da sein müssten, damit das Ganze eine Chance hat? Ne? Ich meine, man liest immer wieder so, auch hier, ne, so eine Studie, 70% der zweite Runde Beziehung seien angeblich stabil. Also es wäre eine ganze Menge von Leuten, bei denen es beim zweiten Anlauf dann doch klappt.
Ist eine hübsche Studie. Also muss ich sagen, ich kenne andere und die halte ich für wahrscheinlicher. Jetzt bin ich natürlich auch mit als Paartherapeut nicht repräsentativ. Also zu mir kommen die Menschen, bei denen es nicht funktioniert. Die anderen kriege ich zum Teil nicht mit. Aber also ich kenne Studien, da wird eben gesagt, irgendwie 60% sagen, ich möchte meinen Ex nicht zurück und nur 10 sagen, ich wünsche mir meinen Ex zurück. Und das sind halt Leute, die wurden gefragt, unabhängig davon, ob sie jetzt Single sind oder in einer Beziehung. Wenn ich Singles frage, dann sind die häufig in der Ex-Zurückphase und dann sagen natürlich viel mehr, ich möchte den Partner zurück. Dass das funktioniert, das glaube ich wirklich nicht. Wir wissen, dass On-Off-Beziehungen, also dieses, wir machen mal eine Pause, dann fangen wir wieder an, Menschen krank macht. Weil Verlust ist mit das Schlimmste, was Menschen überhaupt erleben können. Viele Menschen haben nach einer Trennung tatsächlich posttraumatische Belastungssyndrome. Und das bedeutet, sowas macht man nicht freiwillig immer wieder. Also da weigert sich schon die Psyche, der Körper. Deswegen gibt es diese Belastungssymptome. Das will man eigentlich nicht nochmal erleben. Wann kann es funktionieren? Es kann funktionieren, wenn man festgestellt hat, dass man tatsächlich einen Fehler gemacht hat bei der Trennung, weil die Trennungsgründe gar nicht wirklich relevant sind für die Beziehungszufriedenheit. Mhm. Also ich will sagen, man trennt sich, weil man beleidigt war, weil man gedacht hat, das Ego würde gekränkt werden und stellt fest, so schlimm war es dann eigentlich doch nicht. Es war wirklich nur mein Ego. Vielleicht war es dann doch eher nicht bös gemeint, es war eher fahrlässig und nicht vorsätzlich. Dann kann man sich überlegen, war dieser Trennungsgrund wirklich ein echter Trennungsgrund? Dann glaube ich, hilft tatsächlich die Zeit. Also man kann ja aus Fehlern lernen. Und ich kenne durchaus Paare, die wieder zusammengekommen sind. Aber das hat viele Jahre gedauert. Die hatten häufig andere Beziehungspartner dazwischen, um festzustellen, ja, das hat auch nicht funktioniert. Vielleicht hätten wir uns doch mehr Mühe geben müssen und ich wäre jetzt bereit, bestimmte Verhaltensweisen auch wirklich zu ändern.
Ja, das hat dann weniger damit zu tun, dass ein Mensch sich, sagen wir mal, komplett geändert hätte, aber was ja nun durchaus auch passiert, vielleicht mit einem gewissen Reifeprozess, ne, sich weiterentwickelt zu haben und die Gründe zu erkennen, aus denen es beim ersten Mal nicht geklappt hat.
Ich glaube, dass Lebenserfahrung sowieso, genau wie Beziehungserfahrung, eine große Rolle dabei spielt. Also man stellt auch fest in den Befragungen, je älter die Menschen werden, umso weniger wollen sie tatsächlich den Ex-Partner zurück. Also dieses Verklären ist häufig etwas, was jüngere Paare machen, die, wenn sie dann später mehr Erfahrungen gemacht haben, feststellen, okay, das muss gar nicht so eine Quälerei sein. Ich kann auch mit jemandem einfach nur glücklich sein und muss gar nicht so viel kämpfen. Denn dieses Verromantisieren von ich muss um Liebe kämpfen, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Also häufig ist es so, das ist dann einfach nicht der passende Partner.
Unser ab 21 Paartherapie-Experte Erik Hegmann sagt, ein zweites Mal mit dem oder der Ex ist durchaus möglich, nur eben nicht in jedem Fall sinnvoll. Können wir das so stehen lassen?
Das können wir so stehen lassen, ich glaube ja. Und was auf alle Fälle auch nicht sinnvoll ist, das möchte ich noch dazu sagen, diese ganzen PDFs und sonstige Quatschdinger, die es als Ex-Zurück-Maßnahmen im Internet gibt.
Oh ja.
Das ist wirklich
so hart an der Grenze. So kriegst du ihn garantiert zurück, so wenn die schon so überschrieben sind.
Ja, genau. Also das ist so, mit dieser SMS bekommst du auf alle Fälle deinen Ex zurück. Das ist Käse, weil den Ex zurückzubekommen funktioniert nur sozusagen, wenn eine emotionale Bindung immer noch Bestand hat und die da ist. Man kann die nicht wiederherstellen. Die muss immer noch da sein.
So, genau so. Erik, vielen herzlichen Dank, dass du uns wieder mal mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Dir alles Gute und bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Deutschlandfunk.
Wenn einem das zweite Mal im Leben ein Ziegel auf den Kopf fällt oder man das zweite Mal in einen zumindest ähnlichen Fettnapf tapst zum Beispiel, vielen von uns auch schon passiert, dann riecht das irgendwie erstmal nach so einem ganz schlechten Drehbuch fürs Leben. Ist ein bisschen wie ein zweites Mal im Lotto gewinnen, nur halt eben in Scheiße, ne? Also ungefähr so ausgedrückt. Manchmal hat das dann auch mit beruflichem Misserfolg zu tun, wenn uns sowas passiert. Zum Beispiel, wenn man zum zweiten Mal mit der eigenen Firma insolvent geht. Das kann dann richtig bitter werden. Zweimal, das ist Helmut aus Wien mit zwei Games Companies passiert, die er selbst gegründet hat. Hallo Helmut, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, servus. Liebe Grüße aus Wien.
Was genau ist da los gewesen? Die erste Insolvenz war vor 7 Jahren, die zweite ist erst wenige Monate her. Was ist da passiert?
Na, die erste Insolvenz, die Firma gab es 7 Jahre, ziemlich genau. Und also war, glaube ich, ein ganz guter Run. Vor allem, wenn man sich die Games-Industrie so anschaut, sind 7 Jahre doch gar nicht so kurz. Mhm. Und ja, wir sind halt gewisse kalkulierte Risiken eingegangen mit ein paar Projekten. Und uns ist dann eben halt Hauptinvestor, das war eine koreanische Firma, die ist dann halt abgesprungen. Und leider ist es dann zu der Firmenschließung gekommen. Und beim zweiten Mal würde ich sagen ähnlich. Wir haben uns diesmal für einen Investor aus China entschieden, war aber wieder, würde ich sagen, ein sehr kalkuliertes Risiko. Wir haben halt versucht, mehr oder weniger alles auf eine Karte zu setzen und es war dann eigentlich sehr ähnlich. Also der Partner ist dann halt auch abgesprungen, hat alle Konsolen- und PC-Spielstrategien abgebrochen. Dem sind wir halt leider zum Opfer gefallen.
Jetzt geht es ja heute bei uns hier um das zweite Mal. Also wenn Dinge zum zweiten Mal passieren oder man sich zum zweiten Mal auf etwas einlässt. Wie war das nach dem ersten Scheitern damals, dass es nicht funktioniert hatte? Wie viel Mut, wie viel Aufrappeln, wie viel Kräfte sammeln war nötig, um überhaupt noch ein zweites Mal wieder anzugehen?
Es war schon eine sehr schwierige Phase in meinem Leben, würde ich sagen. Es ist mir auch körperlich dann gar nicht so gut gegangen. Ich habe auch sehr stark abgenommen in diesen 1-2 Monaten, wo das so der harte Kampf war.
Weil du es als persönliche Niederlage auch gesehen hast?
Ja, schon. Mhm. Ich glaube, es ist fast unmöglich, das nicht persönlich zu nehmen, wenn man 7 Jahre irgendwie reinsteckt und halt ein tolles Team hat von über 20 Leuten, mit denen man furchtbar gern zusammenarbeitet. Aber ich habe dann noch ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen durchgearbeitet. Und ich meine, der Grund, warum ich das hier mache, ich will mich nicht als Unternehmer bezeichnen, sondern ich will mich als Spieleentwickler und Game Designer bezeichnen. Das ist das, wo ich meine Energie draus ziehe. Und das hat mich dann halt auch ermutigt, halt das einfach nochmal zu versuchen.
Es ist ja ganz häufig so, ne, dass Scheitern dann auch irgendwann umkonnotiert wird als Chance, die sich daraus dann wieder ergibt, die man daraus ja auch gewinnen kann. Hast du das irgendwann auch so für dich wahrgenommen, dass du gemerkt hast, ich habe mich damit jetzt auseinandergesetzt, ich hatte diesen Lerneffekt und gab es dann dieses Gefühl von, das ist jetzt auch eine Chance, nochmal was neu anzupacken?
Ich würde es natürlich vermeiden, das nochmal in so eine Situation zu kommen, weil lustig ist das nicht, aber immer glaube ich, wenn man irgendwo an seine Grenzen halt gelangt oder wenn man sich in schwierigen Situationen, Extremsituationen wiederfindet, da wächst man schon auch als Person, denke ich. Das gehört einfach zum Leben dazu. Also ich glaube, man kann sich diesen schwierigen Situationen ja sowieso nicht komplett entziehen. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe jetzt in den Jahren und vor allem auch durch das Scheitern, ich nehme meine professionelle Karriere nicht mehr ganz so wichtig. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mit aller Ernsthaftigkeit und vollem Einsatz an meine Arbeit rangehe, aber es gibt andere Dinge, die wichtiger sind im Leben. Familie, Gesundheit.
Jetzt ist dir das insgesamt 2-mal passiert. Die Gründe dafür hast du uns erklärt. Wie geht's dir im Augenblick mit der Situation? Und planst du schon wieder ein nächstes auf die Beine kommen, ein nächstes angreifen? Gibt's auch nach dem 2. Mal jetzt schon eine neue dritte Idee?
Es gibt schon eine neue dritte Firma. Nach einer kurzen Pause, diesmal war die Pause, würde ich sagen, circa 2 Wochen habe ich mir gegönnt über die Weihnachtsfeiertage und bis ins neue Jahr rein. Und dann habe ich angefangen, halt dann neue Pläne zu schmieden mit meinen beiden Ex-Kollegen der alten Firma und Geschäftspartnern. Wir haben es auch eben geschafft, halt was Neues auf die Beine zu stellen, haben im Sommer, Anfang Sommer neu gegründet, haben dann gegen Ende Sommer auch tatsächlich die Firma verkauft und sind jetzt 12 Leute und fast alle der 12 Leute sind eben aus der vorigen Firma, also circa 2/3 des Teams von der vorigen Firma sind wieder bei uns, sind bei uns geblieben. Und das freut mich natürlich sehr und zeigt, glaube ich, auch, dass wir auch einiges richtig gemacht haben, dass sie uns auch wieder das Vertrauen schenken. Und uns geht es sehr gut. Also trotz Corona, wir machen alle Homeoffice und arbeiten an einem neuen Spiel.
Das klingt nach einem einigermaßen versöhnlichen Ende, nachdem Helmut aus Wien 2-mal mit Games Companies gescheitert ist, 2-mal insolvent gegangen ist und jetzt gerade aber sehr erfolgreich in der 3. Firma am Start ist. Vielen Dank, Helmut, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast und vielen Dank für deine Zeit in Ab 21 heute. Was ist das also für ein Ding mit dem zweiten Mal? Ist ganz unterschiedlich, ne? Kann natürlich in die Hose gehen, kann aber auch klappen. Nach der Erfahrung unserer Gäste heute, vor allem dann, wenn genug Zeit vergangen ist, genug Abstand da ist und sich Leben und Ansprüche so geändert haben, dass plötzlich wieder passt, was davor lange gewackelt hat.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.